Zeit. Haben mich alle angemeldet soweit? Ja, ich war am Wochenende nicht da. Den ich noch nicht geantwortet habe, antworte ich dann heute Abend. Damen und Herren, ich begrüße Sie zu der Vorlesung. Unser Thema in diesem Semester ist die Mitgliedschaft Soziologie funktionaler Differenzierung. Ich möchte zuerst etwas allgemein sagen zu der Unterscheidung zwischen Mitgliedschaftstheorie und Mitgliedschaftssoziologie. Das folgereichste Problem in der gegenwärtigen Erkenntnistheorie, Biologie, Neurophysiologie, aber auch der soziologischen Theorie ist, wie und wo ziehen wir die Grenze zwischen System und Umwelt und wie bestimmen wir die Beziehung zwischen System und Umwelt. Die Mitgliedschaftstheorie als die allgemeine Theorie sozialer Systeme geht davon aus, dass die Grenzziehung zwischen System und Umwelt entlang der Entscheidung über Mitgliedschaft und der Operationalisierung dieser Entscheidung verläuft. Jede Entscheidung über Mitgliedschaft ist dual kodiert. Es ist immer eine Ja-Nein-Kodierung. Mitglied, Nicht-Mitglied. Das Charakteristische an dieser Beziehung liegt darin, dass die Entscheidung über Mitgliedschaft ausschließt, indem sie einschließt. Das heißt, das Nein, die Nichtmitgliedschaft, ist immer auf das Ja, die Mitgliedschaft, bezogen. Sie können es auch so formulieren. Die Grenzziehung zwischen dem Bereich des Sozialen, dem Mentalen und der übrigen Umwelt verläuft über die Mitgliedschaftsgrenze, die darüber befindet, wer in welcher Position an Kommunikationen teilnimmt. Die allgemeine Theorie der Mitgliedschaftssoziologie unterscheidet mittlerweile 7 Komponenten, die ich kurz nennen möchte. Die Entscheidung über Mitgliedschaft und die damit einhergehende Strukturbildung. Diese Entscheidung ist immer auf eine Selbstirritation sozialer Systeme. Soziale Systeme konstituieren sich dadurch selbst und diese Entscheidung ist immer im System zu beobachten. Die Grenzziehung zwischen System und Umwelt verläuft immer aus der Innenperspektive des Systems, das heißt, sie wird im System selbst gezogen. Insofern können wir soziale Systeme, auch Gesellschaft, nicht von außen beobachten. Könnten wir sie von außen beobachten, so würden wir einen Gottesstandpunkt einnehmen. Einen solchen Standpunkt können wir erkenntnistheoretisch aber nicht einnehmen, weil wir auch immer erkennen und handeln, erleben und handeln unter bestimmten Voraussetzungen und das heißt als Mitglied eines sozialen Systems. Sie erkennen an dieser einfachen Überlegung schon, dass die Mitgliedschaft als Einheit jeden sozialen Systems, ob es ein Interaktionssystem ist, ob es ein Organisationssystem ist, ob es ein Funktionssystem ist, bedeutet, dass die Einheit des Systems immer nur durch diese Strukturierung sich ausbildet. Das heißt, die Einheit des Systems besteht immer in der Ausbildung von Erwartungen von Mitgliedern. Die zweite Komponente ist die Zeitdimension. Mitgliedschaft ist immer zeitlich gebunden. Ich gehe davon aus, dass die Zeitdimension gegenüber der Sach- und der Sozialdimension die dominierende Dimension ist. Das heißt, alle Sach- und Sozialgesichtspunkte sind immer in der Zeitdimension klein zu arbeiten. Das heißt, die Zeitdimension als die Unterscheidung von früher und später strukturiert Mitgliedschaft, sie strukturiert Kommunikation, sie strukturiert Teilnahmebedingungen, sie strukturiert aber auch den Einsatz von sachlichen Mitteln. Empirisch treten diese Komponenten immer miteinander verbunden auf. Und die Frage ist, wenn Sie die Verbindung soziologisch betrachten, Sie können die Verbindung natürlich auch sachlich und sozial betrachten. Sie können beide Dimensionen isolieren. Wenn Sie die Verbindung soziologisch betrachten, dann stoßen Sie zwangsläufig darauf, dass jede Kommunikation einer zeitlichen Struktur unterliegt. Nämlich, sie ist anzufangen und sie ist zu beenden und ihr Neuanfang ist immer wieder zu gestalten. Anfang und Ende fallen aber nicht zusammen, sondern zwischen Anfang und Ende besteht immer eine Differenz und diese Differenz ist der Zeitraum oder das Zeiterlebnis, in dem eine Kommunikation gestaltet wird. Die dritte Dimension wäre die Gedächtnisfunktion sozialer Systeme beziehungsweise die Gedächtnisfunktion der durch Mitgliedschaft konstituierten sozialen Systeme. Unser Gedächtnis ist unruhig. Es vergisst mehr, als es behält. Das individuelle Gedächtnis ist weitgehend instabil. Insofern entsteht das Problem, wie Kommunikationen, wie soziale Systeme in der Zeit ihre Gedächtnisleistungen objektivieren. Für die Mitgliedschaft heißt das, jedes soziale System steht unter dem funktionalen Imperativ, dass die Teilnehmer an Kommunikation sich auch immer wieder erkennen. Das muss keine engen Bindungen erzeugen, aber ohne das Wiedererkennen der Teilnehmer an Kommunikationsvorgängen würden Kommunikationen nicht funktionieren. Also daran erkennen Sie auch, dass die operationalisierten Mitgliedschaftsbedingungen als Teilnahmebedingungen für die Reproduktion sozialer Ereignisse relevant sind. Die dritte Dimension wäre die Autoritäts- und Machtdimension in der neueren Sozialtheorie. Spricht man da auch von der deontologischen Position. Ich werde im Laufe des Semesters auf diesen Punkt noch eingehen. Das heißt, all das, was uns Restriktionen in der Kommunikation oder im Handeln auferlegt. Seien es bloße Höflichkeitsregeln, seien es moralische Gebote, seien es Normierungen von Organisationen, seien es Traditionen, was auch immer. Von einem Punkt können wir ausgehen, dass jede Erwartungserwartung, soll sie erfüllt werden, immer bestimmte Restriktionen den Teilnehmern an Kommunikationen auferlegt. Ich komme in diesem Semester auf dieses Problem noch im Einzelnen zu sprechen. Die nächste Dimension wäre die kollektive Identität der Mitglieder eines sozialen Systems. Mitgliedschaft wird auch immer kollektiv kodiert. Es gibt vermutlich auch kein soziales System, was nicht auch eine schwache kollektive Identität hat. Selbst wenn diese Identität sehr abstrakt ist, also wir Studenten der Goethe-Universität, ja, oder wir Frankfurter oder wir Kölner, das wären natürlich sehr abstrakte kollektive Identitäten. Auffallend ist auch in der Evolutionsgeschichte des modernen Gesellschaftssystems, dass sich immer wieder primordiale kollektive Identitäten durchsetzen, also Identitäten, die an Geschlecht und Alter gebunden sind, an Verwandtschaft gebunden sind. Denken Sie zum Beispiel an solche Begriffe wie Vaterland, ja, zumindest aus der Tradition. Also verwandtschaftlich primordial bestimmte kollektive Identitätszuschreibungen. Kollektive Identitäten sind die Innengrenzen sozialer Systeme. Das heißt, über kollektive Identitäten, ob jetzt stärker oder schwächer, grenzen sich soziale Systeme von innen nach außen ab. Das impliziert immer auch eine ganz bestimmte Beobachtung. Das impliziert natürlich immer auch eine bestimmte Fremdbeobachtung. Das heißt, der Umweltverkehr wird unter dem Gesichtspunkt beobachtet, ja, gehört jemand dazu oder nicht. Das ist auch ein elementarer Gruppenmechanismus. Also wenn Sie Gruppen im Lokal zum Beispiel beobachten, dann können Sie in der Regel von außen in diese Gruppen nicht eindringen, sondern die Gruppen weisen Sie ab, grenzen sich von innen nach außen ab. Der nächste Gesichtspunkt wäre die Dimension des Negationspotenzials bzw. der immunologischen Ereignisse und der Konflikte. Dieser Punkt bedarf einer speziellen Untersuchung, weil wir auf dem Ist-Stand nicht über eine immunologische Logik verfügen. Wir können das Problem nur anreißen. Zunächst einmal ist es einfacher, von dem Negationspotenzial auszugehen. Wenn Sie von der Mitgliedschaftsentscheidung ausgehen, dann erkennen Sie sofort, dass jede Mitgliedschaftsentscheidung auch ein Komplement hat, nämlich also die Negation. Unabhängig davon, wie diese andere Seite gekennzeichnet wird, als Fremder, als andere Ethnie, als befreundete oder konfliktreich erlebte und gestaltete Nachbarschaft. Das heißt, Mitgliedschaftsentscheidungen versorgen ein soziales System auch immer mit einem Negationspotenzial, das sich konfliktreich auswirkt. Von Immunereignissen spricht Luhmann. Er begründet das so, dass diese Immunereignisse, er ordnet dem die Konflikte zu, ohne Kognition wirken. Also wie ein organophysiologisches Immunereignis. Und diesen Ereignissen kommt eine ganz bestimmte Funktion zu, nämlich sie alarmieren soziale Systeme. Sie verweisen auf ein Problem. Das können Sie auch im Hinblick auf die Mitgliedschaftsentscheidung sagen. Jede Mitgliedschaftsentscheidung, wenn sie dann markiert ist, also die Mitgliedschaftsentscheidung wird in der allgemeinen Theorie nicht markiert. Sie wird erst markiert in der Mitgliedschaftssoziologie, wenn wir Typen von Mitgliedschaften und Typen von sozialen Systemen unterscheiden. Wenn sie markiert wird, dann hat das für den Beobachter oder die Beobachter auch immer eine gewisse Alarmfunktion. Die letzte Dimension, die ich hinzufüge, ist die Unterscheidung zwischen primären und sekundären sozialen Systemen. Die Unterscheidung zwischen primären und sekundären sozialen Systemen führt uns dann zu dem Problem der Reformulierung der System-Umwelt-Beziehung. Vereinfacht haben wir als erster Punkt der Reformulierung die System-Umwelt-Differenz. Wird ausgelöst durch die Selbstreferenz des sozialen Systems, die Mitgliedschaftsentscheidung. Der zweite Punkt wäre die Mitgliedschaftsgrenze verläuft über primäre soziale Systeme beziehungsweise über symbiotische Mechanismen beziehungsweise das symbiotische Zusammensein. Ich komme darauf zurück. Also zum Beispiel Sexualität, Bedürfnisbefriedigung, Wahrnehmung, Gewalt sind symbiotische Mechanismen, die nur dann funktionieren können, wenn der andere auch als Leib physisch anwesend ist. Das ist insofern wichtig, auch für die Kommunikationstheorie, weil die Systemgrenzen auch alle Kommunikationen verlaufen über die leibliche Anwesenheit ihrer Teilnehmer. In diesem Bereich verläuft die Wahrnehmung der System-Umwelt-Relation. Sie können für mich nur eine Umwelt sein, meines Bewusstseins, wenn ich als Körper und Leib wahrnehme. Damit müssen wir beide dann zurechtkommen. Ja. Es gibt da einen interessanten Punkt. Kommunikation fällt nicht zusammen mit einfachen Interaktionssystemen. Das heißt Interaktionssysteme, bei denen Anwesenheit erforderlich ist. Wir können ja auch uns einen Brief schreiben. Wir können funken, wir können telefonieren, wir können uns eine E-Mail schicken. Über Verbreitungsmedien wurden schon immer einfache Interaktionssysteme mehr oder weniger dramatisch umgebaut. Heute erleben wir das mit der modernen Kommunikationstechnologie. Wir können über Kontinente hinweg kommunizieren, ohne dass der andere räumlich anwesend ist. Also Umbau einfacher oder elementarer Interaktionssysteme. Das wird aber wahrscheinlich nicht heißen, dass einfache Interaktionssysteme völlig verschwinden. Man ahmt sie ja auch in diesen Kommunikationsmedien nach über Symbole oder man sieht das, sieht eine Szene, man sieht den anderen oder durch Film. Warum macht man das? Interessante Frage. Ich möchte es jetzt nicht beantworten, aber wir kommen darauf zurück. Ich habe Ihnen hier den Bezugsrahmen der Beziehung zwischen Strukturdifferenzierung und der Technisierung des organischen Zusammenseins notiert, um die Stelle zu identifizieren, wo wir einsetzen. Wir können unterscheiden die Systemebene, Organismen, Populationen, Systemdifferenzierung und die Technisierung des symbiotischen Zusammenseins. Wobei ich unter Technisierung etwas Spezielles verstehe, nämlich Sinnentlastung. Zum Beispiel Schrift wirkt sich sinnentlastend aus, nämlich durch bestimmte Reduktionen. Selbst Sprache auch wirkt sich sinnentlastend aus durch bestimmte Reduktionen. Also was ich Ihnen sprachlich mitteilen kann, vorausgesetzt es gibt noch keine Schrift, ist reduzierter, hat eine eigene Komplexität, als wenn ich Ihnen das mitteile, indem ich nur auf Wahrnehmungsgegenstände und Situationen verweise. Das könnte in einfachen Fällen auch klappen. Ist natürlich
als Mitteilungsmedium und Darstellungsmedium begrenzt. Aber für einfache Fälle könnte es funktionieren. Also könnten auch Kommunikation funktionieren, weil sie unter Umständen auch ohne Sprache Regularitäten erkennen können. Wenn ich verweise, Rauch, ja, und es raucht, und immer dann, wenn es raucht, nähert sich ein Feind. Kann auch hier sein. Das könnte sich kommunikativ einspielen, ohne dass wir sprechen. Aber Sie kennen auch daran, dass es eine reduzierte Kommunikation ist, die keine hohe Komplexität erreichen kann. Wenn ich Ihnen das sprachlich oder schriftlich mitteilen kann, ist natürlich die Komplexität der Situation größer. Ja, hier sind wir. Systemebene, wir können unterscheiden im Kontext der Systemtheorie organische, psychische und soziale Systeme. Organische und psychische Systeme sind Umwelten sozialer Systeme. Ich fasse die soziale Systeme, also dann auf den System, die System-Umwelt-Beziehung, mitgliedschaftstheoretisch aus der Innenperspektive des jeweiligen sozialen Systems. Also auch wir jetzt haben in einer ganz bestimmten in einem bestimmten Rollenset an einem einfachen Interaktionssystem teil. Wir können immer entscheiden, jederzeit entscheiden, wer ist anwesend, wer ist nicht anwesend und daraus unsere Folgerungen ziehen. Also soziale Systeme in der mitgliedschaftstheoretischen Version. Auch das Problem von Sprache und sozialen Kommunikation gehe ich jetzt mal nicht ein. Ich kann dazu im Fortgang etwas sagen, wo sich Kommunikation auf Sprache funktional zu stützen hat, um praktiziert werden zu können. Die zweite Ebene sind Organismen, wäre das symbiotische Beisammensein, die symbiotischen Mechanismen. Hier könnte man ein Motiv von Luhmann aufnehmen, was aber nicht von den Luhmann-Schülern aufgenommen worden ist. Die symbiotischen Mechanismen sind auch die Ursymbole der Medien. Also zum Beispiel ist der symbiotische Mechanismus des Machtmediums Gewalt. Machtanwendung selbst ist keine Gewaltanwendung. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Die Machttheorie muss völlig neu gefasst werden. Das Machtmedium, die Anwendung des Machtmediums ist keine Gewaltanwendung. Wir müssen zwischen Gewalt und Machtanwendung unterscheiden. Aber das Machtmedium hat sozusagen eine Notlösung, wenn alles andere nicht hilft. Das wäre der symbiotische Mechanismus der Gewaltanwendung. Dritte Ebene ist die Systemdifferenzierung. Hier ist abzuhandeln die Differenzierung der funktionsspezifischen Medien. Also Geld, Macht, Recht, Argumente, Commitments. Ich komme gleich noch darauf zu sprechen. Und die Technisierung des symbiotischen Zusammenseins. Hier stellt sich das Motivationsproblem. Hier ist der Ort dann der Medienentstehung in einer bestimmten evolutionären Situation, wo die Annahme von Kommunikationsangeboten unwahrscheinlich geworden ist. Da greifen die Medien. Insofern können wir auf dieser Ebene abtragen, die Strukturdifferenzierung zwischen Gesellschaft, Organisation und Interaktion. Und hier den Fokus der Differenzierung der Medienbildung. Die Medien, Geld hat es auch in vormodernen Gesellschaften gegeben. Macht hat es auch in vormodernen Gesellschaften gegeben. Die Medien, Geld, Macht, rücken aber mit der Durchsetzung funktionaler Differenzierung in eine bestimmte Funktion ein. Sie rücken nicht nur in eine bestimmte Funktion ein für alle Medien, sondern sie durchlaufen auch Transformationsprozesse. Zum Beispiel die Umwandlung von Geld in Macht. Jetzt nicht im Sinne von Korruption, sondern selbst als ein Strukturerfordernis der großen Funktionssysteme. Also stellen Sie sich mal vor, die Staatsbeamten würden in Naturalien bezahlt. So könnte sich das politische System nicht ausdifferenzieren. Das heißt, nur über das Geldmedium konnte sich zum Beispiel das politische System ausdifferenzieren. Nun nehme ich eine Änderung vor in der Medientheorie. Also ich diskutiere in dieser Vorlesung meinen Ansatz, ich diskutiere jetzt nicht den Ansatz der Medientheorie im Einzelnen bei Parsons, vor allem bei Luhmann. Auf Luhmann gehe ich kurz ein unter einem ganz bestimmten Gesichtspunkt, aber ich befinde mich eigentlich schon in der Umbauphase. Ich spreche auch nicht nur von Kommunikationsmedien, sondern von Medien der gesellschaftlichen Mitgliedschaft und Kommunikation, um die Mitgliedschaftssoziologie des modernen Gesellschaftssystems von funktionaler Differenzierung zu untersuchen. Weil unter dieser Voraussetzung die Teilnahme an den Kommunikationssystem über Medien verläuft, zum Beispiel das Geldmedium oder das Medium Argumente
oder das Machtmedium oder das Rechtsmedium und nun oder das Medium der Commitments. Und mein Umbau sieht jetzt so aus. Ich behandle nur das Wirtschafts-, das Politische, das Rechts- und das Wissenschaftssystem als Funktionssystem. Und ordnen ihnen die Medien Geld, Macht, Recht, Argumente zu. Das Medium Commitments bedarf einer besonderen Analyse. Man könnte, wenn man traditional soziologisch denkt, das Medium Commitments dem Gemeinschaftssystem zuordnen, der gesellschaftlichen Gemeinschaft. Das ist aber eine etwas traditionale Soziologie. Ich bezweifle nicht, dass man bedingt den Gemeinschaftsbegriff vielleicht noch verwenden kann, aber ich lege das Medium der Commitments nicht an im Hinblick auf
die gesellschaftliche Gemeinschaft, sondern im Hinblick auf die Anschlussgestaltung der gesellschaftlichen Kommunikation. Und das betrifft dann auch diese vier Medien. Also es gibt immer auch eine Medientransformation zwischen Commitments und Argumenten Recht, Macht und Geld. Die Frage ist, wie sieht die aus? Commitments sind keine bloßen Pflichten. Wodurch unterscheiden sich Commitments von Pflichten? Pflichten werden mir auferlegt. Ich gehe einen Vertrag ein und verpflichte mich, etwas Bestimmtes zu tun. Deshalb spricht man auch gelegentlich von bloßen Pflichten und seien es moralische. Ja.
Commitments unterscheiden sich von Pflichten, also Obligations, durch die Selbstbindung des Agent. Mit Commitments gehe ich Selbstbindungen ein. Mit Pflichten unter Umständen nicht. Das führt uns zu dem Problem, wie wir die Commitments analysieren unter dem Gesichtspunkt oder auch unter dem Gesichtspunkt eines für die gesellschaftliche Kommunikation erforderlichen Opportunismus. Damit werden wir uns dann bei diesem Medium beschäftigen. Der andere Punkt ist, auf dem Ist-Stand untersuche ich das Kunst-, das Religions- und das Militärsystem nicht als Funktionssysteme,
sondern als
Kommunikationssysteme,
die aber keine Teilsysteme des Gesellschaftssystems sind. Und hier hat man sich dann zu fragen, wie ist der Status dieser Systeme zu bestimmen.
Im ersten Schritt werde ich dann eingehen in den nächsten zwei Sitzungen auf den ersten Punkt Kommunikation und Medienentstehung, Code und Programmierung, Echo-Alter-Diaden, Zurechnungskonstellationen und den Kommunikationsbegriff. Viertens auch die Institutionalisierung des Mediencodes und die Funktion und Leistung der Medien. Und in dem Zuge steuern wir dann die Mitgliedschaftssoziologie funktionaler Differenzierung an, wobei wir im Hinblick auf die Funktionssysteme von Strukturformen sprechen können. Und die Medien sind Grundformen einer Problemlösung. Also das Geldmedium löst ein ganz bestimmtes Problem, nämlich die Bewältigung von Knappheit. Vergleichbares gilt dann für Machtrecht und Argumente. Ich spreche nicht von, wenn Luhmann spricht in Bezug auf das Wissenschaftssystem von Wahrheit als Medium, ist eine Option. Ich ziehe aber Argumente vor, weil Argumente abstrakter ist.
Wahrheit ist bereits schon zu inhaltlich. Also für das Kommunikationsmedium der gesellschaftlichen Kommunikation, für das Wissenschaftssystem ist oder sind Argumente. Gut, so viel für die heutige Stunde. Ich werde dann in der nächsten Stunde anfangen. Das Konzept der funktionalen Differenzierung einführen und dann mit dem Aufbauplan der Medien beginnen. Bis dahin. Ja. Thank you.